erstes Buch. Dies Buch spricht von dem Heiland aller Welt, von Buddha, Prinz Siddhartha sonst genannt. In Himmel, Erd und Höll ohngleichen er, allweise, allgerecht, erbarmungsreich, der uns Nirvana und die Pflicht gelehrt. So ward der Menschheit er einst neu geboren. Vier Herrscher thronen nah dem höchsten Kreis, der Weltregierer, tiefer, doch noch hoch, ist ein Bereich, wo heil'ger Geisterschar dreimal 10.000 Jahr im Tode harrt, bis sie zum Leben wiederum erstehen. In diesem Himmel harrte Buddha auch, bis einst zu unserem Heile er empfing die fünf gewissen Zeichen der Geburt. Die Devas, die die Zeichen sahen, sprachen: Buddha zieht wieder hin und hilft der Welt. Ja, sprach er, Hilfe bring ich jetzt der Welt zum letzten Mal, denn enden soll hinfort Geburt und Tod für mich und alles Volk, das meine Lehre hört und mein Gesetz. Hinabgehen will ich zu den Sakyas, wo südwärts unter Himalayas Schnee ein guter König lebt, ein fromm Geschlecht. Es träumt in jener Nacht die Königin Maya, des Königs Suddhodanas Weib, als an der Seite ihres Herrn sie schlief, ein seltsam Traumgesicht. Vom Himmel schoss hin durch die Luft ein Stern von rosigem Glanz, sechsstrahlig, doch als Zeichen war darauf ein Elefant so weiß wie Milch vom Kamatuk. Und sechs gezähnt, tief in ihr Inneres schien der rosige Strahl und füllte ihren Schoß, von rechts hernahend. Als sie nun erwacht, schwellt ihr ein übermenschlich Mutterglück die Brust, am Horizont ein lieblich Licht den Morgen kündet. Es erzitterten der Berge Häupter, eingeschläfert sank der Wellenspiel zurück, und hervor, als wär es heller Mittag, kamen all die Blumen, die im Licht des Tages blühen. Bis zu der Hölle tiefsten Schlünden drang der Königin Glück, wie wenn der warme Strahl der Sonn ins Waldesdunkel goldig dringt, geheimnisvoll durch alle Tiefen ging ein leises Raunen. Heil euch allen, sprach's, ihr Toten, denen neues Leben winkt, und ihr Lebendigen, die ihr sterben sollt, steht auf und hört und hofft, Buddha ist da. Drauf senkte sich in Höllen ohne Zahl ein tiefer Frieden, und das Herz der Welt tat höheren Schlag, und über Land und See blies wunderbar erquickend kühler Wind. Als nun der Morgen tagt und alles dies bekannt ward, sprach die altersgraue Schar der Traumausleger: Gut ist dieser Traum, die Sonne in des Krebses Zeichen steht. Die Königin wird gebären einen Sohn, ein heilig Kind, von sondrer Weisheit voll, heilbringend allen Menschen, denn er wird entweder sie befreien von blindem Wahn oder ihr Herr sein, wenn ihm dies genehm. So ward der heilige Buddha geboren. Um Mittag stand, als sich die Zeit erfüllt, die Königin Maya in des Schlosses Park. Es wölbt sich über ihr ein Balsabaum, ein stolzer Schaft, wie Tempelsäulen schlank, gekrönt von Blätterglanz und Blütenduft. Und da er wusste, dass es nun die Zeit, denn alle Erdenwesen wussten dies, so neigt er dienstbereit die Zweig herab als eine Laube für die Königin. aufsprießen ließ die Erde alsobald zahllose Blumen als ihres Lagers Stadt. Dass auch ein Bad nicht fehle, tat der Fels sich auf daneben, und ein klarer Strom entfloß ihm mit kristallner Flut. So ward das Kindlein geboren, ohne Pein. Er hatte auf dem wohlgeformten Körper sein die Zeichen 32 an der Zahl, die zeigten die gesegnete Geburt. Schnell kam die frohe Botschaft in das Schloss, doch als den Knaben heimzuholen man die bunte Sänfte brachte, nahten sich als Träger die vier Weltregierer selbst, herabgestiegen vom Sumeruberg, sie, die des Menschen Gut und Böse tat, auf eherne Tafeln schreiben, aus dem Ost der Engel, dessen Tross im Silberkleid Perlmutterschilde trug, der aus dem Süd mit Reitern den Kubantas hoch zu Pferd auf blauen Rossen, Saphir war ihr Schild, des Westens Engel von Nagas gefolgt auf Rossen hinjagend so rot wie Blut, Korallenschilde trugen sie, doch der Engel des Nordens war von Yakshas rings umgeben, all in Gold und golden war ihr Schild und ihre Rosse waren gelb. Mit unsichtbarer Pracht stiegen sie nun herab und faßten selbst der Stangen Griff, von Ansehen und an Kleidern Trägern gleich, und doch gewaltge Götter, diesen Tag verkehrten frei mit Menschen Götter, ob auch unbekannt den Menschen, denn erfüllt mit Freude war der Himmel für die Welt, weil Buddha, unser Herr, erschienen war. König Suddhodana war's nicht bekannt, den König ängstigte der Zeichen Wink, bis seine Traumwahrsager kündeten, gesegnet werde sein mit irdscher Macht der Prinz, ein Chakravartin, wer wie er in 1000 Jahren einmal nur ersteht. Dies künden sieben Zeichen, die er hat, der Götterdiskus Chararatna, dann der Edelstein, das stolze Ross dazu, das Aswaratna, das auf Wolken eilt, den Hastiratna dann, ein Elefant schneeweiß, den König selbst zu tragen wehrt, den listigen Staatsmann und den Feldherrn nie besiegt und wunderbarer Anmut voll ein Weib, die ist Triratna lieblicher als Morgenröte. Wie der König nun die Zeichen an dem Wunderknaben sah, befahl er, dass die Stadt im Festesglanz erstrahlen sollte. Also fegte man die Straßen, sprengte Rosendüfte und behing mit Fahnen und mit Lichtern rings die Bäume, während froher Gaffer Schar, Schwerttänzer, Gaukler staunend sich beschaut, Jongleure, Zauberer, Künstler auf dem Seil, Tanzmädchen auch in ihrem Flitterkleid, mit Glöckchen, die an ihrem flinken Fuß wie helles Lachen klingeln, und im Fell von Bär und Reh vermummten Maskentross, Tigerbändiger und Wachtelkämpfer, Ringer, Trommler und Saitenklang, all das dem Volk zur Lust auf des Königs Geheiß. Von ferne kam manch reicher Handelsmann, da von dem Knabenkunde er vernahm, und bracht in goldner Truhe Gaben dar, Angorafell, Räucherwerk und Türkis, gefärbt wie Abendhimmel und so fein gewebte Schleier, dass 12 Lagen nicht ein schamhaft Antlitz hüllen, Stoffe auch mit Perlen dicht besät und Sandelholz als seiner Stadt geziemenden Tribut. Drum ward Savardhasit der Prinz genannt, der Allbeglückte, kurz Siddhartha auch. Inmitten dieser fremden Pilger kam ein heilger Asita, das Haar ergraut, sein Ohr schon längst sich dieser Welt verschloss. Der hatte unter seinem Bodhibaum vernommen Himmelsklänge beim Gebet, den Sang der Devas bei des Herrn Geburt. Des Fastens und seines Alters Kraft ihm brachten wundersame Weisheit hervor, und als er näher trat, ausstrahlend sein ehrwürdiges Ansehen, grüßt der König ihn, und Königin Maya nahm ihr Kind und legt es nieder vor die heilgen Füße ihm. Doch als er sah den Prinzen, rief er aus: »O Königin, nicht so!« berührte darauf achtmal den Staub mit seinem Angesicht und sprach: »O Kind, anbet ich! Du bist er, ich seh das ros'ge Licht, die Zeichen auch an deiner Sohle, seh der Swastika, zierlich gelockte Ranke, seh die 32 Zeichen allfürnehmster Art, die 80 Niedern auch. Buddha bist du, wirst künden das Gesetz und alles Fleisch erlösen, wer nur lernet das Gesetz. Ich hör es nicht, mir kommt der Tod zu schnell, der ich noch längst zu sterben mich gesehnt. Doch hab ich wenigstens gesehen dich. Vernimm, o König, dies ist an dem Baum der Menschheit jene Blüte, die sich nur einmal in vielen tausend Jahren öffnet. Füllet dann die Welt mit der Weisheit Duft und der Liebe Honigtropfen. Es sprießt aus deinem Stamm ein Himmelslotos auf. O glücklich Haus, und doch nicht allbeglückt, ein Schwert soll dir durchbohren deinen Leib um dieses Knaben willen, denn du selbst, o süße Königin, den Göttern und den Menschen teuer wegen dieses Kinds, du bist hinfort zu heilig für mehr Weh. Leben ist Weh, in 7 Tagen drum wird schmerzlos dir der Schmerzenende nahen. Und so geschah's. Am 7. Abend schlief die Königin lächelnd ein zum ewigen Schlaf und ging in Trajastrinjas Himmel ein, wo Devas ohne Zahl ihr dienen und verehren des Mutterhauptes Glorienschein. Bald fand sich eine Amme für das Kind, Prinzess Mahaprajapati, mit Milch nährt ihre edle Brust die Lippen ihm, von dessen Lippen Trost empfängt die Welt. Doch als das 8. Jahr vorüber war, gedacht der König sorglich seinen Sohn zu lehren alles, was ein Prinz bedarf. Denn ehrfurchtsvoll noch scheut er, was zuvor fast allzu viel die Zeichen kündeten, die Leiden eines Buddhas und den Ruhm. Drum fragt er also seiner Räte Schar: »Wer ist, sagt man, ihr Herrn, der Weiseste zu lehren meinen Prinzen alles, was ein Prinz bedarf?« Sie gaben also gleich einmütiglich die Antwort drauf: »O Herr, nur Vismalmitra ist der Weiseste, die heilgen Schriften er am tiefsten kennt, der best an Wissen und Geschicklichkeit.« So rief denn Vismamitra man herbei, und eines Tags begab sich's, daß der Prinz die Tafel von rotbraunem Sandelholz ergriff, mit Edelstein besetztem Rand und sorglich glatt gemacht mit Schmirgelstaub. Die faßt er und den Schreibstift und stand da gesenkten Auges vor dem Weisen, der sprach: »Kind, schreib diesen Spruch«, und langsam ihm den Vers vorsprach, den man Gayatri nennt und den ein Hochgeborener nur vernimmt: »Om Bhur Bhuvasva Tat Savitur Varenyam. Bargo, Dervasya, Daimaya, Dio, Yona, Prakodayat. Akaya, ich schreibe, erwiderte der Prinz voll Sanftmut, und mit rascher Hand schrieb er der Tafel seine Zeichen ein, doch nicht in einer Schrift, in mancherlei Schriftzeichen, in Nagri und Dakshi, Ni, Mangal, Parushi, Java, Tirthi, Uk, Darat, Sikyani, Mana, Matyaka, der Zeichensprache und der Bilderschrift, der Hügelmenschen, Runen und des Volks, das an der Küste wohnt und derer auch die Schlangen dienen in der Felsenkluft und die zur Flamme beten und zum Kreis der Sonne und der Magier und die auf Pfählen sich ihr schwebend Heim erbaut. All dieser Völker fremde Zeichen schrieb der Knabe sicher mit dem Griffel hin und las den Vers in jeder Sprache vor. Und Viswamitra sprach, es ist genug, lass uns nun rechnen. Sprich die Zahlen nach, bis in der Zählung wir zu Lack gelangt. 1, 2, 3, 4 bis 10, die Zehner dann bis 100.000, und das Kind benannt ihm folgend 5er, 10er, 100, ruhte nicht, wie er zu Lack kam, sondern murmelt fort. Darauf kommt Koti, Nahut, Ninahut, Kamba, Viskamba, Abab, Atata bis Kumuts, Guntikas und Utpalas, durch Puntarikas bis zu Padumas. Mit diesem zählt man Hastagiris, Korn, wenn es gemahlen ist zu feinstem Staub. Doch darüber noch hinaus ist eine Zahl, das Kata, das die Sterne zählt der Nacht, das Kotitakata, das im Ozean die Tropfen, Inga, das des Kreises rund beziffert, Sarvani Chepra, das uns berechnet Gangas Sand, und endlich kommt dann Antakalpas, darin wird genannt der Sand von 1000 Millionen Gangas. Sucht eine Zahl man, die noch mehr umfasst, so steigt die Zählung zu Asankhya. Das ist die Summe aller Tropfen, die in aller Welt durch steten Regenguss in 10.000 Jahren fallen, dann zu Mahakalpas, und damit zählen die Götter Zukunft und Vergangenheit. »Es ist gut«, rief hier der Weise, »edler Prinz, wenn dies du weißt, ist's nötig, dass ich dich erst lehre, wie der Länge Maße sind.« Bescheiden sprach der Knab, »Akaria, so hör mich bitte, Paramanus 10, ein Parasukshma sind, und von diesen 10 ein Drasarene, 7 Drasarenen, dann ein Sonnenstäubchen, 7 dieser Mist, die Bartspitz einer Maus. Von diesen 10 ein Likya, Likyas 10, ein Yuka, 10 Yukas, ein Gerstenherz. Dies 7-mal misst eine Wespentaille. So geht's fort zum Mischkorn, Senfkorn, Gerstenkorn. Davon sind 10 ein Fingerglied und 12 Gelenke eine Spanne. Dann gelangt zur Elle man, zum Stab, zur Bogenläng und zu des Speeres Länge. Aber 12 Speerlängen messen einen Atemzug, so weit ein Mann mag schreiten, bis die Lung zum 2. Mal erfüllen muss. Ein Go sind 40 Atemlängen, 4-mal dies ein Jojona, und, Meister, wenn ihr wollt, so sag ich, wie viel Sonnenstäubchen sind von End zu End in einem Jojona. Drauf nannte raschen Sinns der kleine Prinz die richtige Anzahl der Atome in ihm. Doch Viswamitra hörts, warf sich nieder aufs Antlitz vor dem Knaben. »Du«, rief er, »bist Lehrer deiner Lehrer. Du, nicht ich, bist Guru. Holder Prinz, dich bet ich an. Du kamst zu mir nur, um zu zeigen klar, dass ohne Bücher alles dir bekannt, vor allem doch Bescheidenheit. Und dies hielt Buddha fest in allem Unterricht, war auch den Lehrern weniger als ihm bekannt, und ob auch weise, war er doch in seinem Wort gefällig, zwar ein Prinz an Würde, doch im äußern Wesen sanft, bescheiden, willig, zärtlichen Gemüts und doch furchtlosen Sinns. Kein Reiter war im Kreis der Jugend kecker, wenn es galt, auf furchtsame Gazellen Lust gejagt. Gewandter lenkte keiner das Gespann bei edlem Wettstreit in des Schlosses Hof, doch oftmals hielt im Spiel er mitten ein und ließ das Wild entfliehen. Oft gab er preis den halb errungenen Sieg, weil mühevoll des Wagens Rosse keuchten oder weil sein Sieg die Mitgespielen traurig macht. Wohl auch, wenn träumerisch, bedeutungsvoll ihm durch die Sinne ein Gedanke fuhr. So wuchs von Jahr zu Jahr in unserem Herrn ein mitleidsvoll Erbarmen, wie ein Baum, der aus zwei zarten Blättern mächtig sprießt und weithin Schatten spendet. Nichts jedoch von Sorgen, Not und Tränen wußt er noch, als daß es fremde Worte seien für Dinge, die ein König nimmer fühlt noch fühlen soll. Doch einst geschah's an einem Frühlingstag, daß nordwärts reisend wilder Schwäne Zug hin übers Schloss des Königs und den Park zu nisten eilt an Himalayas Brust. Es regten leuchtend sich vom Liebessang beflügelt ihre Schwingen, Liebe war Pilot, als Devadatta, Buddhas Vater, rasch den Bogen spannend seinen Pfeil verschoss. Der traf die breite Schwing des Vordersten, weit ausgespannt zum Flug auf blauem Pfad, so daß er stürzt, den argen Pfeil darin und scharlachrotes Blut besudelte das reine Federkleid. Als dies der Prinz Siddhartha sah, hob er den Vogel auf, liebreich und bettet ihn in seinen Schoß, die Beine kreuzend, wie ein Buddha sitzt, und zart besänftigend des Tieres Furcht, legt die zerzausten Federn er zurecht, beruhigte sein angstvoll klopfend Herz und koste mit der sanften, milden Hand, so weich wie der Platane zartes Blatt, das eben aufgerollt, den Schwan zur Ruh. Und wie er mit der linken Hand ihn hielt, zog mit der rechten er den scharfen Stahl gewandt heraus und legte kühles Laub und heilungskräftgen Honig auf den Schmerz. Jedoch so wenig kannte noch die Pein der Knabe, daß in kindscher Neugier er den Pfeil sich selbst drückt ins Gelenk und scheu zurückfuhr, von dem Stich erschreckt auf neu von Tränen zu dem Schwan gewandt. Dann kam ein Diener. »Einen Schwan hat hier mein Herr erlegt, der in die Rosen fiel. Ich soll um ihn euch bitten. Gebt ihr ihn?« »Ja«, rief Siddhartha, »wär der Vogel tot, so sendet ich ihn seinem Mörder wohl. Allein es lebt der Schwan, mein Vetter hat die göttergleiche Flugkraft nur zerstört, die in der weißen Schwing sich einst erregt.« Dagegen Devadatta, »dem gehört das Tier, lebendig oder tot, der es mit seinem raschen Pfeil zu Fall gebracht. Frei war's in Lüften, doch gestürzt ist's mein. Gib mir die Beute, lieber Vetter.« Doch da drückt der Prinz des Vogels Hals sich an die zarte Wange und entgegnet ernst, »Nicht doch, mein Freund, der Schwan gehöret mir, als erstes aller Wesen ungezählt, die mein sein werden durch ein größer Recht, der Gnade Recht, der Liebe Herrschermacht. Denn jetzt erkenn ich, wie in mir sich's regt, dass ich Erbarmen lehren soll die Welt, Fürsprecher sein der stummen Kreatur, zu lindern jene unermessene Flut von Weh, die nicht den Menschen nur umspült. Doch wenn sein Anrecht geltend macht der Prinz, so legt die Frage weisen Männern vor und ihr Gericht entscheide. So geschah's. Verhandelt ward die Sache im Divan, und mancher meinte dies und mancher das, bis sich ein Priester allen unbekannt vernehmen ließ: Wenn Leben etwas ist, so muß dem, der es rettet, ein Geschöpf gehören und nicht dem, der es versucht zu morden. Mord vernichtet und zerstört, doch wer beschützt, erhält, gebt ihm den Schwan. Dies Urteil fanden alle recht, doch als der König mit dem Blick den Weisen sucht, um ihn zu ehren, war verschwunden er. Und eine Schlange sahen einige von dannen gleiten. Oftmals kommen so die Götter, so begann Buddha der Herr sein Werk der Gnade. Doch noch war bekannt kein ander Leid als jenes Vogels ihm, der froh geheilt zu seinesgleichen flog. Doch eines andern Tags sprach der Fürst: Komm, lieber Sohn, zu schauen die Zaubermacht des Lenzes, wie die Erd an Früchten reich umworben wird, dass sie dem Schnitter böt von ihren Schätzen, wie mein Königreich einst dein, wenn mir das Scheiterhaufen flammt, sich reichlich nährt und seines Königs Truh gefüllt erhält. Schön ist die Jahreszeit mit neuen Blättern, bunter Blütenpracht und grünem Gras, wenn man des Pflügers Ruf vernimmt. So ritten sie ins Land hinein, wo Quellen rings und Gärten, wo der Stier wohl auf und ab auf fettem rotem Lehm mit harten Schultern in des Jochs Geknarr sich müht, den Pflug zu ziehen. Es türmte sich das fette Land, und vor dem Pflug zurück rollt es in langem glatten Wellenstrich. Der Pflüger stellte beide Füße auf, die Pflugschar, wie sie sprang, die Furche tief zu machen. Zwischen Palmen murmelnd klang das Plätschern eines Bachs geschwätzig hell, und wo er rann, schmückt ihn die Erde froh mit Balsam und mit grünen Halmen aus. Sämänner schritten dort sähend voran. Der ganze Dschungel scholl vom Vogelsang. Viel kleines Leben raschelte im Busch, Eidechsen, Bienen, Käfer und Gewürm, alle lockt der Frühling, Honigsauger aus Mangozweigen blitzen, und allein in grüner Schmiede laut an seinem Werk der Kupferschmied, der Bienenfresser macht auf purpurrote Schmetterlinge Jagd. Gestreifte Hörnchen huschten auf dem Grund, die Drosseln hüpften prahlerisch dahin, die Beos munter suchten nach der Speis, die sieben braunen Schwestern schnatterten im Dornbusch, und es lauerte am Teich der scheck'ge Königsfischer. Stolz einher schritt auch der Reiher zwischen Büffeln, und die Weihen kreisten in der goldenen Luft. Um den bemalten Tempel flogen Pfauen, an jeder Quelle girrt ein Taubenpaar. Vom Dorfe fern lud lust'ger Trommelklang zu einer Hochzeit. Jedes Ding sprach laut von Frieden und von Fülle, und der Prinz vernahm's mit Lust. Doch wie er tiefer blickt, sah er die Dornen, die am Rosenstrauch des Lebens wachsen. Wie um seinen Lohn der schwarze Landmann schwitzt und mühevoll ums liebe Leben ringt, und wie er quält im Sonnenbrand das großgeäugte Paar der Ochsen, geißelnd ihrer Flanken samt. Dann bemerkt er auch, wie von der Ameis die Eidechs und hinwiederum von ihr die Schlange und von beiden wieder sich die Weihe nährt und wie der Fischadler selbst den Reiher seiner Beute beraubt. Der Würger jagt die Nachtigall und die den bunten Schmetterling, bis überall jedwedes Wesen einen Mörder schlug und zur Vergeltung selbst erschlagen ward, vom Tod sich Leben nährt. Der holde Schein verhüllt ein weites, wildes, grausiges Verschwörungswerk zu gegenseitigem Mord, das von dem Wurme bis zum Menschen auf, der seinen Bruder schlägt, das All beherrscht. Dies sah sie, Tarta, sah den Ackersmann, der hungrig seinen Ochs zur Arbeit treibt, ob auch die Wampen ihm das harte Joch aufscheuert, sah, wie alles, was da lebt, im Drang zu leben, bittern Kampf besteht. Da seufzt er tief. »Ist dies die heitre Welt?« sprach er, »die man zu zeigen mir versprach. Wie ist mit Schweiß gewürzt des Landmanns Brot, wie hart der Ochsenknechtschaft? Im Gebüsch wie wild der Krieg entbrannt von Starken und von Schwachen, in der Luft welch grimmer Streit, im Wasser selbst nicht Frieden. Geht beiseit ein wenig, lasst mich sinnen über das, was meinen Augen heute ihr gezeigt.« So redend setzte Buddha sich, der Herr, im Schatten eines Jambulbaums, gekreuzt die Beine wie ein heilig Götterbild, und ob dem Weh, woran das Leben krankt, begann zu grübeln er, woher es kommt und wo das Mittel es zu heilen sei. So endlos Mitgefühl erfüllte ihn, so weite Liebe für alles, was lebt. So sehnt er sich zu heilen alle Not, dass der Empfindung Glut sein fürstlich Herz begeistert über Sinn und Selbst erhob und rein und frei von allem Irdischen der Knabe sich Dhyana so errang, die erste Stufe seines heil'gen Pfads. Es schwebten vorüber in dieser Stunde hoch zu Haupte ihm fünf heil'ge Wesen, als dem Baum sie sich genaht ihre Schwingen erzitterten. »Welch hohe Macht hemmt uns den schnellen Flug?« so fragten sie, »denn jede Götterkraft wird Geistern offenbar und ihr Gefühl zeigt ihnen an des reinen Gegenwart. Herniederblickend sahen sie Buddha dort, von rosigem Glorienschein das Haupt umflammt, in heilige Gedanken tief versenkt. Doch aus der Tiefe eine Stimme scholl, »Der ist's, ihr Rishis, der die Welt erlöst, schwebt nieder anzubeten.« Und herabgesenkten Fluges kam die Geisterschar und sang dem Herrn zum Preis ein jubelnd Lied. Dann zog sie weiter mit beschwingtem Flug und tat den Göttern frohe Botschaft kund. Doch einer, der vom König hingesandt den Prinz zu suchen kam, fand ihn noch dort in tiefem Sinnen, ob auch längst vorbei der Mittag war und sich die Sonne schon die Berg im Westen zu erreichen eilt. Allein, wie auch die Schatten rückten vor, stets unbewegt, blieb der des Jambulbaums gebreitet über Buddhas heil'ges Haupt und schützt ihn vor der Sonne schrägem Strahl. Und der dies sah, hört einer Stimme Ruf, der aus den Rosenapfelblüten klang, »Nicht störe jetzo deines Königs Sohn, von seinem Haupt weicht nicht mein Schatten, bis der Schatten aus der Seele ihm entwich.«